Tagesspiegel.
Guten Tag und herzlich willkommen zu High Noon, das Live-Gespräch, dem neuen Format beim Tagesspiegel. 45 Minuten Interview haben wir heute mit unseren Fragen, aber auch mit Ihren Fragen. Wenn Sie also etwas bewegt, wenn Sie etwas interessiert, wenn Sie Nachfragen haben, wenn Sie Widerspruch äußern möchten, dann schreiben Sie uns das gerne in den Chat. Wir nehmen die Fragen dann sehr gerne auf.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Stefanie Witte, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Tagesspiegel. Neben mir steht Moritz Honert, stellvertretender Leiter unserer Interview-Unit und hinter den Kulissen Michael Reinhardt für die Technik.
Unser Gast heute ist ein bekanntes Gesicht nicht nur der bundespolitischen, sondern auch der europäischen Politik. Ihre Expertise hat sie in alle namhaften Talkshows gebracht und ihr eine Reihe von Spitznamen eingebracht, an denen man sowas auch mal gut ablesen kann. Ich zitiere Eurofighterin, ich zitiere Oma Courage, ich zitiere Ego-Shooterin. Herzlich willkommen, FDP-Verteidigungspolitikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses in Brüssel, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dabei zu sein. Das mit dem Ego-Shooterin hat jemand gebracht, der mich nicht mag. Den Rest habe ich erfunden.
Ja, ich sagte Spitznamen. Ich sagte nicht nur
Party. Ah, okay.
Gut, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Wir würden gern drei Themen mit Ihnen beackern. Wir haben schon erfahren, Sie müssen 13 Uhr pünktlich los. Deswegen geben wir uns Mühe, da durchzukommen. Das eine ist natürlich die europäische Verteidigungspolitik und der morgige EU-Sondergipfel. Das zweite Thema wäre Zukunft und Zustand der FDP. Das Thema, mit dem wir anfangen müssen, an dem man nicht vorbeikommt momentan, ist aber ganz sicher Donald Trump. Einige Beobachter haben in dem Zerwürfnis von Zelensky und dem amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus eine epochale Abkehr Amerikas vom Westen wahrgenommen. Der deutsch-amerikanische Historiker Karl Kaiser, den wir danach interviewt haben, sagte, Zitat, Trump will den Westen, die freie Welt zerstören. Wie beurteilen Sie das, was da am vergangenen Wochenende in Washington passiert ist?
Ich bin eine Transatlantikerin. Das heißt nicht, dass ich nicht auch kritisch den Vereinigten Staaten gegenüber einigen politischen Entscheidungen gegenüber war. Aber das, was wir gesehen haben, war ja auf der einen Seite eine Abkehr von Europa, die sich aber bereits in der ersten Trump-Administration ja abgezeichnet hat. Er wurde dann nur abgewählt und durch Joe Biden ging sozusagen ein erleichterndes Atmen um den Globus, um jetzt festzustellen, dass Trump deutlich organisierter, besser vorbereitet in diesen Term ging. Ob er sich wirklich von Europa abwenden will oder ob er schlichtweg keinen Bezug zu unserem Kontinent hat, das werden wir so nicht beantworten können. Er hat nämlich nur sich selbst und seine, wie soll ich mal sagen, seine politische Vision im Auge und seine Vision ist, dass er der Held ist, dass er den Friedensnobelpreis bekommen will. Und dann wird es natürlich sehr schwierig zusammenzuarbeiten, wenn einer sehr ich-bezogen ist und das große Ganze nicht wirklich im Auge hat. Aber das war ein Momentum, der war geplant. Das hat man schon gemerkt, als der Journalist Zelensky auf seine Kleidung ansprach, was schon ziemlich perfide ist.
Entschuldigung, ich gerade einhaken. Glauben Sie, dass der Eklat in dieser Vehemenz geplant war oder dass man Zelensky ein bisschen zeigen wollte, wer hier am längeren Hebel sitzt?
Naja, so oder so. Also wenn Sie einen Präsidenten eines Landes einladen, welches seit 3 Jahren und nicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal im Krieg ist und von den Russen schwerst verwundet ist in jeder Hinsicht, dann vor laufender Kamera ein Gespräch zu führen, ist schon ungewöhnlich, aber das hat Trump, macht das ja. Sie konnten auch an der Sitzordnung sehen, wie diese Sessel und diese Sofas um Zelensky herum drapiert worden ist. Man konnte ihm auch sehen, dass er sich jetzt nicht wirklich wohlfühlt. Diejenigen, die sagen, Zelensky hätte zu scharf reagiert, kann ich nur sagen, wenn man in der Lage ist, er ist seit 900 Tagen sitzt er in Kiew und versucht, sich vor Russland zu schützen, sein Land zu schützen, hat natürlich auch eine andere, wie soll ich mal sagen, kann da nicht einfach sitzen und nichts machen. Aber so oder so, ich behaupte, und da bin ich ja jetzt nicht alleine, das war inszeniert, man wollte der Weltöffentlichkeit zeigen und auch den eigenen, den Amerikanern, seht ihr, wir haben Sitze am längeren Hebel, wir sind die Power und wir entscheiden, wer hier Herr des Verfahrens ist.
Sie haben einen Plan beschrieben und die Inszenierung. Was glauben Sie denn, was langfristig die Strategie ist? Trump ist ja jetzt schon wieder so ein bisschen zurückgerudert in seiner State of the Union, hat gesagt, es sei ja jetzt gut, wie sich Zelensky verhalte. Also was glauben Sie, wie das jetzt weitergehen kann?
Also wir werden jetzt Herrn Trump 4 Jahre erleben und ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, als er über Grönland sprach, wir werden jetzt jeden Tag wenn wir Glück haben, jeden zweiten Tag von ihm Informationen, Messages gesandt bekommen, die uns alle im ersten Moment ratlos erscheinen oder erscheinen lassen und dann eine unglaubliche Dynamik auslösen. Und das wird schwierig sein, weil sie brauchen natürlich und müssen auch mal einen Moment zur Ruhe kommen und analysieren, was passiert da eigentlich gerade und was machen wir damit. Ob er einen Plan hat, sein Plan ist Make America Great Again. Sein Plan ist, Amerika die Nummer eins in der Welt zu etablieren. Und sein Plan ist, und das ist bei ihm ja nicht nur durchsichtig, sondern auch wird das auch immer kolportiert, Deals zu machen zum Vorteil der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da macht er, wenn Sie so wollen, um im Bild zu bleiben, auch in Anführungszeichen keine Gefangenen. Er ist dann wieder etwas milder. Jetzt ist Selenskyj, musste wirklich zu Kreuze kriechen, was bitter ist. Aber was hat Selenskyj für eine Chance, als das zu tun, um wieder ins Gespräch zu kommen? Vereinigten Staaten sind relevant in der Luftabwehr, sind relevant in der Aufklärung. Wenn Trump das aus der Ukraine abzieht, dann war es das für die Ukraine. Insofern ist es klug. Und Mark Rutte, NATO-Generalsekretär, hat ja auch sozusagen zu Selenskyj gesagt, komm, ihr müsst das wieder hinbekommen. Das ist mit Sicherheit richtig. Aber was er für einen Plan hat, wie gesagt, das, was ich gerade sagte, entscheidend ist übrigens auch nicht mehr, was Trump für einen Plan hat, sondern haben wir in Europa einen Plan. Und ich empfehle dringend, einen Gegenentwurf aufzubauen und nicht mehr darauf zu setzen, was machen die Amerikaner, so wie das ja auch der Bundeskanzler 3 Jahre gemacht hat. Wie helfen die Amerikaner? Dann helfen wir auch. Was schicken die? Dann schicken wir auch. Sondern wir müssen uns davon lösen und einfach unseren Weg gehen. Ist leichter gesagt als getan, aber das ist jetzt die Zeit, die uns auch nur noch bleibt, das umzusetzen.
Darauf kommen wir gleich im Detail nochmal. Ich würde gerne noch bei Trump bleiben. Es gab direkt nach dem Gespräch eine Diskussion, wem hat das jetzt geholfen? Wer ist hier der Gewinner? Hat Trump sich verzockt? Hat Selenskyj sich in die Falle locken lassen? So wie ich Sie verstehe, scheint Trumps Strategie jetzt zumindest kurzfristig erstmal aufgegangen zu sein. Er bekommt, was er will.
Naja, Trumps Strategie ist doch erstmal nach innen zu wirken. Sollen Sie, als J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz dem Westen vorgeworfen hat, wir seien eigentlich keine wahren Demokraten, da hat er ja im Grunde durch uns hindurch geschaut. So, das war ein Signal, seht ihr, liebe Wählerinnen und Wähler, wir setzen um, was ihr von uns erwartet, und das ist Make America Great Again oder America First oder whatever. Insofern, ich glaube, dass er in der westlichen Welt komplett auf Unverständnis gestoßen ist, darüber hinaus auch in anderen Staaten, müssen uns ja nichts vormachen, auch Südamerika, auch Australien, Neuseeland, der Indo-Pazifik, jeder schaut ja dahin. Das ist ja nicht irgendjemand, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn der ein solches Verhalten an den Tag legt, dann muss jeder davon ausgehen, der ihn besucht, der im Oval Office sitzt, mit verlaubem Einlauf eine Packung zu bekommen. Und das ist ja nicht gerade ermutigend für alle. Also nach innen wird er seine Punkte gemacht haben. Es wird eine Menge Amerikaner geben, ich kenne genug, die das als unangenehm erachten, als peinlich empfinden. Die werden aber in den Vereinigten Staaten sich dazu nicht äußern, weil Trump eben gerade etwas macht. Und das ist wirklich, beängstigend, dass er ja auch demokratische Prozesse in den Vereinigten Staaten verändert oder abwürgen will. Es äußert sich ja keiner. Stellen Sie sich mal vor, ein Bundeskanzler Scholz wäre so mit einem Gast umgegangen im Kanzleramt, was dann abgegangen wäre, auch in der Bundesrepublik, wie die Parteien sich sortiert hätten, sich dazu geäußert hätten. Das findet in den USA nicht statt. Da ist inzwischen ein System der Angst. Das macht mir wiederum Sorge, weil ich eben eine andere Vereinigten Staaten kenne.
Sie haben das System der Angst beschrieben. Die Angst ist ja mittlerweile in Europa und auch in Deutschland groß und wächst angesichts solcher Bilder und Informationen. In dieser denkwürdigen Szene hat Trump gesagt, you are gambling with World War III. Wie nah sind wir denn einem solchen? Also man hätte ja wahrscheinlich vor einem Jahr gesagt, das ist alles noch ein bisschen übertrieben. Wo stehen wir jetzt gerade?
Also, das Szenario World War III macht ja auch Putin seit 3 Jahren. Es klingt allerdings aus den Worten des amerikanischen Präsidenten, dass er das in den Mund nimmt, schon bemerkenswert. Nein, wir stehen nicht vor dem Dritten Weltkrieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden, sondern wir sind in einer Lage, in der wir ja bereits, also anders, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden, um es mal so zu sagen. Weil wir natürlich seit Jahren mit Cyberangriffen zu tun haben, die ganze westliche Welt. Also gezielt Angriffe auf Unternehmen, auf Regierungen, also auf Institutionen, auf journalistische, also auf Pressehäuser. Und auf der anderen Seite werden wir auch angegriffen durch Cyberangriffe. Also bewusst Migration auslösen. Vermiemen der Felder in der Ukraine heißt kein Korn oder nicht so viel auszuführen, wie erforderlich ist. Die Ukraine ernährt 70 Millionen Menschen. Der Brotpreis in Afrika steigt entsprechend. Die Menschen werden gehen müssen. Wo gehen sie hin? Richtung Europa. Das sind Szenarien, denen wir bereits ausgesetzt sind. Jetzt kommt noch die Angriffe auf die Unterwasserstruktur. Wir erleben immer wieder, dass russische Flugzeuge in den Luftraum Europas hineinkommen, um zu testen, wie schnell ist die Reaktion. Wenn Sie das also alles zusammennehmen, dann habe ich noch nicht von der Beeinflussung von Wahlen, von der Beeinflussung des Mindsets der Menschen, die sich im Internet bewegen, um uns sozusagen zu chaotisieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Nein, wir stehen nicht vor einem dritten Weltkrieg. Wir stehen aber vor einer sehr komplexen Situation. Es geht nämlich nicht nur mehr um einen territorialen Konflikt in der Ukraine. Dieses Feuer, um was es geht, hat inzwischen den Indopazifik erreicht und Europa sowieso und eben auch die Vereinigten Staaten.
Der Umbau in den USA, den Sie bereits angesprochen haben, den bezeichnen manche als Beginn eines, also der Begriff Faschismus ist gefallen. Ist Trump ein Faschist oder droht uns ein Faschismus in den USA, in Ihrer Meinung nach?
Also ich würde Trump, der demokratisch gewählt wurde mit einer großen Mehrheit, nicht als lupenreinen Demokraten bezeichnen.
Ist eine Antwort. Aber steckt in, um dann auf den Europa-Block zu kommen, wir sehen im Chat, es gibt eine Menge Fragen auch zum, wie Europa jetzt reagieren soll. Also steckt in Trump jetzt ironischerweise eine große Chance für Europa, die man schon lange vor Augen hatte, aber nie richtig ergriffen hat und jetzt gezwungen ist, in Angriff zu nehmen? Also ich möchte nicht sagen, man kann jetzt dankbar sein für Trump, aber...
Nein, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Ich habe in meinem Umfeld, ich darf ja den Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung leiten in Brüssel, natürlich auch mal gesagt, vielleicht wird der Tag kommen, wo wir rückblickend sagen, vielleicht haben wir dieses Destruktive gebraucht, um endlich mal zu verstehen, dass Europa eine Rolle zu übernehmen hat. Und man muss den Vereinigten Staaten einskutieren und da machen sie auch einen Punkt. Und das hat nicht Trump erfunden. Es hat schon Bill Clinton, Barack Obama, Trump 1 und auch Bill Clinton hinter verschlossenen Türen, diskreter aber genauso gesagt. Europa kann sich nicht darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten übrigens auch im Rahmen der NATO 65% der Leistungen erbringt und Europa 23 EU-Staaten plus 6 europäische Staaten, also 29 von 32, nur knapp 30%. Das heißt, da haben die Amerikaner einen Punkt. Und der wird natürlich jetzt beschleunigt, sofort umzusetzen. Wenn dieser Krieg in der Ukraine nicht wäre und die Lage so ernst. Und wir machen uns nichts vor, Putin ist weit entfernt von einem Frieden. Seit Trump also diese Friedensinitiative, ich nenne sie mal, vor sich herträgt, werden die Bombardements, die Angriffe auf die Ukraine, sind die ins Unermessliche gestiegen. Also rückblickend wird das uns in die Gänge bringen. Ja, es wird uns um die Gänge bringen. Das ist gar keine Frage. Ich hätte es mir anders lieber vorgestellt. Ich sag's mal so.
Dann kommen wir doch gerne mal zu der Frage, wie die EU darauf konkret reagieren kann. Der EU-Sondergipfel morgen wird sich genau damit beschäftigen. Und Ursula von der Leyen hat im Vorfeld schon einen Plan zur Wiederaufrüstung Europas vorgestellt, 800 Milliarden. Sie haben einen Anti-Schuldenwahlkampf gemacht. Wie stehen Sie denn jetzt zu solchen Plänen?
Also, wenn es um Verteidigung geht, bei der Gemengelage könnte man auch noch das Milliardenpaket aus der Bundesrepublik jetzt dazu nehmen, was gestern, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Europa. Genau. Also, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen, ja. Ich persönlich habe das Sondervermögen mitgetragen, 100 Milliarden, und hätte, wenn ich eine Stimme hätte, auch kein Problem, ein weiteres für die Bundeswehr mitzutragen. Wohlgemerkt für die Bundeswehr, also die Ertüchtigung unserer Streitkräfte, bei jeder Teilstreitkraft, also zur See, in der Luft, auf dem Boden, Cyber, das, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen uns nämlich eins im Klaren sein. Wir werden das jetzt schultern, müssen viel Geld in die Hand nehmen. Aber was ganz relevant ist, dass wir gleichzeitig in Europa die Wettbewerbsfähigkeit steigern. denn das Geld muss ja auch erwirtschaftet werden. Denn was passiert, wenn wir uns in unvorstellbaren Schulden bewegen, wird der Euro abgewertet. Das ist übrigens auch die Idee des Zusammenschlusses der Währung Europas in Europa, wird der Euro abgewertet, die Inflation steigt und am Ende werden wir überhaupt nicht mehr kreditwürdig sein, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Balance hergestellt ist. Also man steht auf zwei Beinen, Sicherheit, die kostet Geld, das Geld müssen wir bereitstellen und das zweite ist eben dafür zu sorgen, dass die Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt wird. Heißt, wir müssen im Vergleich zu China, im Vergleich zu den USA uns abschütteln von den Regeln, die wir hier in Europa oder die andere in Europa aufgebaut haben. Wir haben ja schon einen wahnsinnigen Verlust von Unternehmen, von jungen Unternehmern, von Start-ups, was auch immer, die unser Land verlassen oder unseren Kontinent verlassen. Also Wettbewerbsfähigkeit, privates Kapital zulassen, das auch privat investiert werden kann. Das muss gleichzeitig laufen, neben dem Fünf-Punkte-Plan. Und da wird Frau von der Leyen auch liefern müssen.
Da würde ich gerne einmal eine Leserfrage mit reinnehmen. Sollte Deutschland da eine führende Rolle einnehmen in diesem Prozess?
Ja, sollte es. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das gelingt nach dem Auftritt gestern von Herrn Klingbeil und Herrn Merz. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich bin jetzt nicht parteipolitisch unterwegs. Ich bin mir sicher, dass viele Leute gestern Abend vom Fernsehen gesagt haben, Mensch, Gott sei Dank, die Ampel ist Geschichte. Der Lindner ist auch nicht mehr da. Jetzt wird endlich Geld in die Hand genommen. Jetzt wird alles gut. Das ist sogar etwas, was ich nachvollziehen kann von der Gemengelage. Die Realität ist aber eine andere. 500 Milliarden Sondervermögen, nicht für die Bundeswehr, sondern für Infrastruktur. Also alles, was ihr Herz begehrt, von bis. 500 Milliarden. Das ist eine halbe Billion, nur damit man die Größenordnung hat. Kann man jetzt einfach zugreifen.
Das ist viel Geld.
Bundeswehr, das ist richtig viel Geld. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Und das ist eine Schuld. So, Thema Framing, Verteidigung. Bisher wurde im Haushalt 2% des Bruttoinlandsprodukts festgeschrieben für die Bundeswehr. Tendenz steigend. Wir werden mit 2% nicht auskommen. Wir werden wahrscheinlich auf die 3% gehen müssen, um das kontinuierlich zu halten. Jetzt wurde aber verabredet, dass 1% für die Bundeswehr, das sind 44 Milliarden nach heutigem Stand, festgeschrieben werden und alles Weitere wird über Schulden finanziert. Also die 44 Milliarden bei 2%, was passiert da jetzt eigentlich mit? Fragezeichen. Und bedeutet es, dass wir die Sicherheit der Bundesrepublik ausschließlich, wenn ich das 1% wegnehme, also über 44 Milliarden hinweg, per Schulden finanziere? Sorry. Also der Staat, und das sage ich als Liberale, hat eine originäre Pflicht, das für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, die hier leben. Und das nur auf Schulden auszubauen, halte ich fatal. Aber das wird sich noch weisen, wie das Ganze umgesetzt wird. So viel dazu. Deutschland muss eine Führung übernehmen, um die Frage zu beantworten. Wir sind natürlich gerade gelähmt. Die Franzosen sind extrem aktiv. Der britische Premier, gar nicht mehr Teil der EU, versucht sich einzubringen. Deutschland, größte Volkswirtschaft bei allen Problemen, müsste jetzt aktiv etwas unternehmen. Jetzt ist gerade die Interimszeit. Herr Scholz ist de facto nicht mehr. Herr Merz ist noch nicht gewählt. Nicht gut für uns, aber kann man nachholen.
Welche Rolle Deutschland auch immer spielen wird, es wird ja in einem europäischen Verbund stattfinden. Also der Aufbau einer europäischen Armee ist quasi die logische Folge dessen, was wir gerade sehen. Jetzt haben wir es bis jetzt so, dass wir uns momentan sehr national aufgestellt haben. Wir haben immer noch keine Standardisierung von Waffensystemen und so weiter. Glauben Sie denn, dass das jetzt mittelfristig oder kurzfristig gar überhaupt möglich sein wird? Und wenn ja, was kann man denn jetzt ausräumen, was die letzten 30 Jahre nicht geklappt hat?
Naja, warum hat es die letzten 30 Jahre nicht geklappt? Weil wir überall dankbar, beglückt ab 89 unseren Armeen alle runtergefahren haben. In ganz Europa, übrigens auch in neutralen Staaten wie Österreich oder Schweiz. Mittelfristig kann man das machen. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union einen Kommissar für Beschaffung und Space. Heißt, Beschaffung soll gemeinsam in die Wege geleitet werden. Und da können Sie natürlich ansetzen, brauchen wir einen neuen, um ein Beispiel zu nennen, ein bestimmtes technisches Know-how in der Cyberabwehr. Brauchen wir neue Systeme, Luftabwehr, Stichwort European Sky Shield. brauchen wir einen modernen Kampfpanzer in so und so vielen Jahren. Das kann Europa natürlich gemeinsam auf den Weg bringen, damit es sich wirklich um ein und dasselbe Teil handelt, weil wir eben, Sie sagten es gerade, bisher in den letzten 30 Jahren kleine Armeen, jedes Land hat für sich das gemacht, was es glaubte, was es braucht, um sich alleine zu verteidigen. Es wird sich aber kein Land alleine verteidigen können. Und insofern ist es natürlich wirtschaftlich auch klug, übrigens auch in der Kommunikation untereinander, solange wir keine europäische Armee haben, die zusammen aufschlägt, zu kommunizieren, zu arbeiten. Ja, das kann gelingen. Ich würde sagen, kurzfristig ist etwas kühn, mittelfristig auf alle Fälle und langfristig muss es sein, weil nur durch die Stärke heraus werden wir Europa schützen, dass keiner wagt, uns anzugreifen.
Da würde ich gerne eine Frage aus dem Chat noch mit reinnehmen. Was ist denn, können Sie ein Ziel definieren oder eine Definition, wann sind wir denn ausreichend ausgerüstet und vorbereitet, um die Frage aus dem Chat zu...
Ja, die Frage wird immer an mich gestellt, genauso wie wann greift wer wen an. Es gab auch mal Zahlen, 2026 überfallen die Chinesen Taiwan. Das ist ja alles gegriffen. Ich mache mal ein Beispiel. Die Ukraine ist ja momentan abhängig von Starlink, also der großen Aufklärung. Europa arbeitet daran.
Dem Satellitensystem von Elon Musk.
Vielen Dank, Satellitensystem Elon Musk. Das macht es schwierig, das macht es besonders schwierig. Dieses Satellitensystem wird in Europa gerade aufgebaut. Und der Zeitpunkt war 2030, haben wir das komplett im Griff. Jetzt haben wir 25. 5 Jahre wäre normalerweise, wenn wir in einem normalen Umfeld wären, würden wir sagen, ist ja absehbar. Ich hoffe, es geht schneller, aber ich kann Ihnen nur so viel sagen. Jeder, der sich damit beschäftigt, auch die Industrie, soweit ich das durchblicke, setzt auf Tempo. Aber die Strukturen, die wir in 30 Jahren eben abgebaut haben, die müssen Sie eben parallel wieder aufbauen. Und deswegen, ich kann Ihnen kein Datum nennen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben keine Zeit. Und deswegen muss das alles ganz, ganz schnell gehen.
Wenn Sie sagen, man kann das gar nicht so genau definieren und das ist natürlich dann auch von der jeweiligen Lage abhängig, ist es dann nicht sogar beruhigend, jemanden zu haben, der mutmaßlich nächster Kanzler dieses Landes wird, der sagt, man macht jetzt whatever it takes?
Ja, also Herr Merz muss jetzt erstmal gewählt werden. Er hat 12 Stimmen über Durst. 8 SPD-Kollegen von ihm haben gesagt, sie wählen ihn unter keinen Umständen, weil er der AfD den roten Teppich ausgerollt hat. Dann sind es noch 4 über den Durst. Ich will ja hier neutral sein, sofern ich das kann. Aber bei 4 Stimmen über den Durst verspricht er natürlich auch Dinge und auch der Öffentlichkeit natürlich, dass er jetzt der Macher ist. Ich hoffe, dass er der Macher ist. Ich hoffe nicht, dass er Olaf Scholz Blaupause wird oder Abziehbild. Er muss der Macher werden, weil ganz Europa wartet darauf, dass Deutschland wieder ins Lied geht. Deutschland ist die stärkste Volkswirtschaft, liegt im Herzen Europas und wird gebraucht. Insofern hoffe ich, dass Friedrich Merz diese Aufgabe annimmt. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht von den Sozialdemokraten, weil er keine andere Option hat, in der Koalition über den Tisch ziehen lässt, sondern dass ihm klar ist, welche Aufgabe auf ihn zukommt.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat nach den Vorkommnissen in Amerika mehr oder weniger gefordert, dass wir einen Präsidenten von Europa brauchen. Wer könnte diese Rolle ausfüllen? Eigentlich fällt einem nur der Name Macron ein. Würden Sie das sagen, das wäre ein Kandidat? Und wenn nicht, fällt Ihnen jemand anders ein?
Also Kaya Kallas hat ja nicht von einem Menschen gesprochen, von einem Herrn oder einer Frau sowieso.
Nee, ich sag, das ist sondern die, was sich daraus ergeben würde.
Ja, aber man muss ja erstmal sagen, was sagt sie uns damit? Sie sagt uns, wir brauchen jemanden, der sozusagen Europa in Gänze repräsentiert und dann eben wie ein Herr Macron für Frankreich, möglicherweise ein Herr Merz für Deutschland oder Heiner Tusk für Polen spricht. Also sie sucht nach einer Institution, einer menschlichen Institution, die Europa vereinheitlicht repräsentiert.
Die berühmte Telefonnummer in Brüssel, nach der die Amerikaner immer gefragt haben.
Das berühmte rote, gelbe, grüne, was auch immer, Telefon, ja. Ganz, ganz genau. Insofern hat sie recht. Das jetzt an Persönlichkeiten festzumachen, ich schätze viele, ich schätze auch Herrn Macron, weil er etwas kann, was unserem bisherigen Kanzler leider überhaupt nicht oder total abhanden gekommen ist oder er es vielleicht auch nie gemacht hat oder gekonnt hat. Er hat eine extreme Medienpräsenz. Er lädt schnell ein, er zeigt seine Grand Nation. Aber Macron ist ein Präsident ohne Unterleib. Er hat jetzt die Jahre, die ihm noch bleiben, der mächtigste Präsident übrigens in einer Demokratie, mächtiger als der amerikanische Präsident. Und er macht etwas draus. Aber er hat gar keine Mehrheit im Parlament. Insofern, der Typus ist schon nicht schlecht. Er bräuchte aber die Power auch aus dem Parlament heraus. Haben Sie noch einen Namen genannt? Nein, haben Sie nicht.
Nee, ich habe Sie nach einem Namen gefragt.
Ach so, nein. Wissen Sie, erstens mal wachsen Menschen an ihren Aufgaben. Ich glaube, dass viele, die eine neue Aufgabe annehmen, wo alle sagen, der oder die kann das nicht, hat das nie gemacht, kriegt es nicht auf die Kette, durchaus in solchen Aufgaben wachsen kann oder eben auch versagen kann. Also in diesen krassen Zeiten zeigt sich, wer, ich darf das neudeutsch sagen, performt und wer kann es halt nicht. Und es gibt immer Menschen, die das können, aber Europa braucht die Institution, braucht erstmal das Gerüst, um sich vorzustellen, da ist einer, da ist eine, die das machen kann. Alles vorher ist ja reines Name-Dropping und nicht wirklich hilfreich.
Sie haben gesagt, Friedrich Merz muss sich jetzt bewähren. Trauen Sie ihm denn zu, Europa wieder zusammenzuführen?
Naja, also Friedrich Merz hat einen Vorteil. Er war schon mal ein paar Jahre im Parlament, im Europäischen Parlament. Er hat keine Regierungserfahrung, aber die wird er relativ schnell bekommen. Und er ist ein Transatlantiker und ein Europäer. Das unterstelle ich ihm. Und insofern könnte ich mir vorstellen, wenn die Koalition steht, wenn er gewählt worden ist, also die Last der Wahl genommen ist, dass er das ausfüllen kann. Und ich finde, man sollte ihm diesbezüglich auch jetzt nicht das nicht zutrauen. Ich kann nur auch Friedrich Merz sagen, obwohl ich mit Sicherheit nicht zu seiner engsten Freundeskreis gehöre, dass wir aus dem Europäischen Parlament heraus, wir, die deutsche Delegation, auch im Sicherheits- und Verteidigungsausschuss, alles tun werden, um seine Arbeit zu unterstützen, wenn er bereit ist, diese Rolle auszufüllen. Und das hat nichts mehr mit Partei zu tun, sondern schlichtweg aus der europäischen Sicht, dass wir einfach liefern müssen. Und das ist auch unser Job und dafür sind wir auch gewählt worden.
Sie waren bereits im April 2022 in der Ukraine. Was hat denn aus Ihrer Sicht Europa seitdem falsch gemacht? Was muss jetzt besser funktionieren?
Ja, ich war inzwischen mehrmals in der Ukraine. Es ist nicht besser geworden, übrigens überhaupt nicht. Ich habe noch nie in Europa erleben müssen und ich war in vielen Kriegsgebieten in meiner Aufgabe, auch im Bundestag, dass ständig Luftalarm ist. Das ist schon dramatisch. Ich sag's mal andersrum, was hat Europa richtig gemacht? Europa hat sich an die Seite der Ukraine gestellt und steht dort noch immer. Die große Mehrheit im Europäischen Parlament ist ungebrochen an der Seite der Ukraine. Jetzt sind wir ein Europa der 27 Nationen. Nicht alle Länder haben wirklich geliefert. Einige sind auch ein bisschen in den Schatten gegangen. Deutschland hat tierisch viel gemacht, aber eben nicht geführt, sondern immer wieder auf die Vereinigten Staaten verwiesen. Was hat Europa falsch gemacht? Kontinuierlich dran zu bleiben. Man kann einem Ertrinkenden 3 Jahre lang Rettungsringe zuwerfen, sodass die Nase immer über Wasser ist. Wenn sie ihn aber nicht rausziehen aus dem Wasser, dann wird er untergehen. Und das haben wir nicht konsequent gemacht, weil das fehlt an Potenzial, keine Frage. Wir haben eben auch die heimische an Armeen zum Teil ausplündern müssen. Aber wir hätten deutlich mehr machen müssen. Einfach auch im Hinblick darauf, dass dieser Angriff auf die Ukraine uns berührt, uns betrifft. Und das ist leider nicht passiert. Aber Europa hat mehr gemacht, als ich mir vor ein paar Jahren hätte vorstellen können, um es mal so zu sagen.
Ja, Sie sprachen gerade an das, wie Sie nannten, Ausplündern der heimischen Armeen. Ich würde gerne noch eine Frage reinwerfen, weil wir dieses Thema auch als nächstes auf dem Zettel haben. Ich lese mal vor, für den dringenden Aufwuchs der Bundeswehr wird nunmehr eine Personalstärke von 230.000 als erforderlich gehalten. Ist dies Ihrer Meinung nach ohne Wiedereinführung der Wehrpflicht sicherzustellen?
Naja, das ist also erstmal eine Frage der Geschwindigkeit, weil Ursula von der Leyen seinerzeit Verteidigungsministerin hat immer von 210.000 gesprochen. Die Wehrpflicht, die wir kannten, sehe ich nicht. Und ich finde, der das will, muss auch erklären, wie er es umsetzen will. Das ist nämlich auch eine Frage der Zeit. Eine Wehrpflicht würde bedeuten, dass wir 800.000, wenn auch Frauen betroffen wären, über eine Million junger Menschen im Jahr ausbilden müssten. Wir haben nicht mehr im entferntesten Kasernen Ausbilder, Material dazu. Das müsste man also erstmal wieder bauen, machen, tun. Und dann müssten sie, hat das auch eine wirtschaftliche Komponente, wenn uns plötzlich jedes Jahr 1 Million junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Aber Letzteres lasse ich mal kurz außen vor. Wir werden die Reserve deutlich stärken müssen. Also es gibt zwei Dinge, die Reserve zu stärken, weil es auch im Krisenfall natürlich Menschen braucht, die sozusagen in der Heimat präsent sind. Das kann die Reserve machen, denn wenn Truppen verlegt werden, dann sind die Aufgaben, die die Bundeswehr auch vor Ort macht, ja gar nicht mehr gegeben. Also Reserve aktivieren, Reserve richtiger ausbilden. Da gibt es sehr unterschiedliche Niveaus, je nach Bundesländern. Das ist das eine. Da könnte der Bundesverteidigungsminister deutlich mehr machen, als er bisher gemacht hat. Und dann war ja in der Diskussion noch vor der Bundestagswahl, dass jeder junge Mensch gemustert wird. Also es ging jetzt um junge Männer. Aber wie gesagt, wenn ein junger Mann klagt, ich bin keine Verfassungsrechtlerin, glaube ich, würde es auch Frauen betreffen, dass man
wenn jeden ich da einhaken darf, wären Sie denn dafür, ja, dass Frauen grundsätzlich auch Dienst an der Waffe leisten müssten?
Naja, also ich bin für Gleichberechtigung.
Also ja.
Im Guten wie im Schlechten. Das lässt das Gesetz nicht zu. Ich bin aber sicher, dass einige Männer sagen, wenn wir, warum nicht Frauen? Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Frauen in der Bundeswehr, sind so 15% im Schnitt, einen mega Job machen. Und deswegen, warum nicht Frauen? Aber auf was ich hinaus will, ist, dass jeder gemustert wird oder jede gemustert wird und mal ein Angebot macht. Weil die meisten jungen Menschen, die heute 18 sind, haben überhaupt keine Vorstellung, dass man bei der Bundeswehr studieren kann, dass man eine Ausbildung machen kann, ein Handwerk lernen kann. Also erstmal die Truppe näher zu kommen, um sich dann zu entscheiden, Mensch, das wäre was. Weil Truppe heißt ja nicht nur in der Battlegroup zu sein, sondern hat ja ein viel breiteres Spektrum. Ich sagte das ja auch vorhin, allein im Cyberbereich, Informationsbereich werden dringend Leute gebraucht. Also insofern, so könnte man anfangen, eine Wehrpflicht, wie sie Kaldir zu Gutenberg ausgesetzt hat, die ist zwar nur ausgesetzt, sehe ich momentan nicht. Aber wissen Sie, was sehen wir heute schon? Das Ganze ist ja wahnsinnig dynamisch.
Sie haben beschrieben, dass es auch Kapazitätsfragen betrifft. Wenn man ausbilden will, man braucht Kasernen, man braucht Ausbilder. Sie haben die 800.000 genannt, aber unabhängig davon, ob es jetzt 800.000 sind oder weniger, müsste man nicht trotzdem da jetzt sehr zeitnah und nachhaltig aufbauen?
Naja, wir haben ja jetzt eine bald neue Bundesregierung. Da ist ja auch Boris Pistorius, wird da eine Rolle spielen. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Bundesregierung sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich rate nur den Menschen, die daran interessiert sind und für eine Wehrpflicht, für die Wiedereinführung oder Wiedereinsetzung der Wehrpflicht sind, dass man ihnen auch erklärt, was das bedeutet, wie lange das geht, Wehrgerechtigkeit herzustellen, was das volkswirtschaftlich ausmacht und dass wir mindestens 10 Milliarden im Jahr brauchen, um das überhaupt wieder zu reaktivieren. Von, wie gesagt, Aufbau von Kasernen mal ganz abgesehen. Also das ist nicht profan. Und wer das mit Vehemenz fordert, sollte auch den Deutschen erklären, wie sowas funktionieren kann. Alles andere finde ich unlauter. Aber die Regierung kann ja jetzt loslegen.
Gehen Sie davon aus, dass Pistorius weiter Verteidigungsminister bleibt?
Also ich habe mitbekommen, dass vor der Wahl CDU und SPD diesbezüglich oder der Wunsch von Pistorius geäußert würde, also das weiterzumachen. Ich fände das gut. Es ist nicht alles rund gelaufen, aber er ist im Vergleich zu seinen Vorgängerinnen wirklich ein extrem engagierter Verteidigungsminister. Und er hat immer Klartext gesprochen, immer gesagt, um was es geht. Ich erinnere mich, wie er mal von Kriegstüchtigkeit gesprochen hat. Da ist die halbe Republik in Ohnmacht gefallen. Recht hatte er. Also wenn er das werden will, glaube ich, dass das auch bleibt. Die Frage wird sein, will die CSU, lässt die CSU das zu? Da gibt es ja so ein paar Kollegen von mir aus dem ehemaligen Verteidigungsausschuss, vor allen Dingen CSU-Kollegen, die meinen, sie könnten es besser machen. Das wird letztendlich das in der Koalition besprochen. Oder gibt es eine andere Aufgabe für Pistorius? Wird der Außenminister? Was auch immer. Pistorius wird im Kabinett sein und das wird dem Kabinett gut tun.
Haben noch 10 Minuten knapp. Wir müssen noch unbedingt über die FDP reden. Eine Frage würde ich gerne aus dem Chat mitnehmen. Und zwar kann man ganz kurz erfragen.
Sie machen es.
Ich mach's. Die Frage nach den Atomwaffen. Also die Frage, ob Frankreich über Europa einen Schirm aufspannt, ob Europa eigene Waffen braucht, wird immer diskutiert. Ob Europa vielleicht welche eigene anschaffen sollte. Wie beurteilen Sie das?
Also das Thema
Deutschland, Entschuldigung, nicht Europa.
Atomare Abschreckung, ganz komplex. Kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Das ist was anderes, wie wenn Sie andere Waffen kaufen. Wir stehen unter dem Schutz der Vereinigten Staaten, die ein Atomarsenal hat. Da ist Frankreich und Großbritannien weit weg entfernt von. wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass könnte es denn der Fall sein, dass die Vereinigten Staaten sagen, wir machen das nicht mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das strategisch für die Vereinigten Staaten, wenn man den kompletten Globus sieht, durchaus Sinn hat, auch in Europa stationiert zu sein. Aber sich damit zu beschäftigen, macht Sinn. Momentan könnte Frankreich Deutschland schützen, vielleicht bis zum Rhein, aber nicht mehr das Baltikum. Das heißt, es wäre die Frage, investiert man in französische, in britische Atomwaffen? Wer pflegt die? Wer kümmert sich darum? Also das Ganze, die ganze Frage der Wartung, auf der Zeit auch über vieles über die Vereinigten Staaten. Ich habe das Thema bewusst immer rausgehalten, weil ich finde, über eine solche Waffe zu sprechen, sollte uns im Klaren sein, dass sie eine reine Abschreckungswaffe sein muss. Und jeder, der glaubt, als Atommacht seine einzusetzen, wird diesen ganzen Globus und damit sich selbst auch in Flammen setzen. Insofern, atomare Abschreckung kann man organisieren. Deutschland wird keine atomaren Waffen herstellen, wird auch keine Atommacht werden. Wir können es nur in Partnerschaft in Europa machen. Aber wie gesagt, sehr komplex und gibt keine einfache Antwort.
Ein letzter Punkt würde mich noch interessieren zu diesem Themenkomplex. Und zwar, Sie haben viel beschrieben, was ein künftiger Verteidigungsminister hierzulande machen sollte, was eine künftige Regierung tun soll. Was können Sie denn tun an der Schaltstelle, an der Sie jetzt unterwegs sind? Die ist ja dann auch relevant in diesem ganzen Zusammenhang.
Was können wir tun? Eng mit dem Kommissar für Verteidigung und Sicherheit zusammenarbeiten, uns in Europa verschlanken. Es gibt hier unglaublich viele Regularien. Und wir können sozusagen in unsere Länder wirken. Wir haben ja keine europäische Armee. Das macht den Unterschied zu dem Verteidigungsausschuss in Deutschland, wo wir ja die Bundeswehrverantwortung hatten. Es gibt keine europäische Armee. Aber wir können natürlich in die Länder hineinwirken, deutlich enger zusammenzuarbeiten, gemeinsam zu beschaffen, Strukturen miteinander zu vernetzen. Das passiert schon. Nehmen Sie Beispiele, deutsch-niederländische Zusammenarbeit, die ist eng, oder deutsch-französische Brigade. Wir haben mit den Norwegern, die kein EU-Land ist, arbeiten wir ganz eng zusammen, stellen sogar dieselben U-Boote her. Das soll es auch geben. Also das wird unsere Aufgabe sein. Wir repräsentieren das Parlament. Wir werden der Kommission, Herrn Kubilius, Frau Kallas, Frau Virkkunen, die ist für Cybersicherheit, werden wir begleiten, aber auch Druck machen. Es wird bald das weiße White Paper kommen, also das Weißbuch des Europas. Wir werden haben auch eine Resolution für nächste Woche, wo wir nochmal darauf Wert legen, was soll da drinstehen. Also wir können aus dem Politischen mit Unterstützung unserer Nation können wir uns entsprechend einbringen. Und das haben wir vor. Und deswegen bin ich an der Stelle, das mag seltsam klingen, auch überparteilich. Es geht jetzt wirklich darum, Europa wehrfähig und wehrfit zu machen.
Das ist eine Riesenaufgabe. Jetzt haben Sie sich nur parallel auch für den FDP-Vorsitz beworben. Wie wollen Sie denn die Partei retten und gleichzeitig die europäische Verteidigungspolitik aufbauen? Ist das parallel machbar?
Also ich habe mich nie beworben. Ich finde das sehr spannend, wie, das unterstelle ich selbstredend Ihnen nicht, wie die eine Zeitung von der anderen abschreibt. Ich habe am Wahlabend mich der Presse gestellt und habe gesagt, dass es eine Teamlösung geben muss. Und wenn ich in diesem Team mit meiner Expertise gebraucht werde, bin ich dabei. Das ist selbstverständlich. Ich habe keinen Hut in den Ring geworfen. Ich glaube, dass es ein Jüngerer machen sollte, nämlich die Generation, deren Zukunft deutlich länger ist als meine, sowohl an Lebensjahren als auch in der Politik. Und wie gesagt, wenn ich mich einbringen kann, mache ich das. Die FDP ist meine Partei. Ich habe dieser Partei viel zu verdanken. Und deswegen ist es für mich selbstverständlich, dass ich mich nicht vom Acker mache.
Dann können wir das ja vielleicht an dieser Stelle nochmal präzisieren. Können Sie sich vorstellen, wenn es eine Einzel- oder Doppelspitze gibt, Teil dieser Spitze zu sein, wenn Sie gewählt würden?
Ja, also diese Doppelspitze, also ich finde grundsätzlich Doppelspitzen übrigens ganz charmant. Das haben uns andere Parteien gezeigt, übrigens auch in der FDP einige Länder, die das inzwischen machen. Dazu müsste man aber unsere Satzung ändern und das wird ausschließlich der Bundesparteitag entscheiden, ob wir eine Doppelspitze haben, ob wir einen oder eine haben. Aber nochmal, ich werde im Team dabei sein und ich bewerbe mich nicht um eine Spitze.
Sie sind seit 35 Jahren FDP-Mitglied, wenn ich das richtig gelesen habe, mit allen Aufs und Abs in dieser Zeit. Mal im Vergleich, wie schlecht geht es denn der Partei gerade?
Ja, ich bin seit 1990 dabei. Mein Antrieb, in die FDP einzutreten, war der Fall der Mauer, die Öffnung der Mauer, gelebte Freiheit. Das war für mich Grund genug, in diese Partei einzutreten. Es ist nicht zu beschönigen, es ist bitter, mehr als bitter, dass wir wieder aus dem Parlament rausgewählt worden sind. Ich will da gar nichts beschönigen. Ich könnte mir vorstellen, weil ich ja rheinisch positiv bin, dass erstens, wenn man jetzt sieht, was da im Parlament passiert, starke AfD, starke Linke, also Hardcore-Opposition, eine knappe Mehrheit im Parlament von Schwarz-Rot, dass es durchaus Wählerinnen und Wähler gibt, die vielleicht mit uns sympathisiert hatten, aber angesichts der Umfrage geglaubt haben, meine Stimme ist verloren, dass die jetzt sehen, was es bedeutet, wenn eine liberale Stimme im Parlament fehlt, in der Regierung oder auch in der Opposition. Wir müssen uns breiter aufstellen, Wirtschaftsliberalismus ganz zentral, weil ohne Wirtschaft ist übrigens auch keine Verteidigung möglich. Wir müssen den Bürgerrechtsliberalismus auch wieder mehr anbieten. Es gibt viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen bei den Liberalen eingetreten sind. Das sind übrigens auch keine Flügel, sondern das sind verschiedene Sichtweisen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, in den nächsten 4 Jahren wieder relevant zu werden. Lustig ist das nicht, weil viele, viele gute Kolleginnen und Kollegen jetzt aus der Politik rausgehen. Und die, die kandidiert haben, ganz tolle, auch junge Frauen dabei waren, die 4 Jahre hoffentlich dabei bleiben und es erneut versuchen. Es ist bitter, um es milde auszudrücken.
Apropos keine Flügel, aktiver seinen Hut in den Ring geworfen hat Wolfgang Kubicki. Was halten Sie denn davon, wenn er es macht?
Also Wolfgang Kubicki kenne ich lange. Ich schätze ihn, er ist, wie er ist. Er hat übrigens auch eine Zielgruppe, die ihm zujubelt, wie ich vielleicht auch eine habe, die etwas anders ist. Wolfgang Kubicki hatte an dem Sonntagabend der Wahl gesagt, dass er nicht mehr antreten wolle wie Christian Lindner, weil er ja auch Teil der Kampagne war.
Das hat nicht lange gehalten.
Er hat dann nach einer feucht traurigen Nacht hat er sich dann entschieden zu kandidieren oder seinen Hut in den Ring zu werfen. Ich finde, dass wenn er das machen will, dann soll er sich der Wahl stellen. Ich glaube allerdings, ohne ihm nahe treten zu wollen. Wir sind ja eine Generation. Er ist 6 Jahre älter als ich, also geschenkt. Wir haben dieselbe Haarfarbe. Ich glaube, dass es Jüngere machen sollten, Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin sicher, dass Wolfgang Kubicki in seiner Art da beratend irgendwo ist und ich bin beratend irgendwo anders. Aber uns geht es allen darum, die FDP wieder zurückzuführen in den Deutschen Bundestag.
Eine Frage noch. Die FDP war hart angezählt, nachdem D-Day-Papier, das öffentlich geworden ist. Wieso hat die Partei Christian Lindner nochmal in den Bundestagswahlkampf vorgeschickt, dem das ja hauptsächlich auch mit angelastet wurde? Oder gab es überhaupt den Versuch, Christian Lindner schon die Konsequenzen, die er danach selber getroffen hat, aber erst nachdem die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen ist, dass er die schon früher hätte ziehen können? Weil das kam ja nicht überraschend, muss man sagen.
Also dieses D-Day-Papier wurde medial derart aufgepumpt, dass ich mich gefragt habe, wo sind wir eigentlich? Die Welt steht in Flammen und wir unterhalten uns über Papiere, die möglicherweise ein Geschäftsführer formuliert hat. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Für uns war klar, dass Christian Lindner der Spitzenkandidat ist. Er wurde mit weit über 90% gewählt. Insofern, die verlorene Wahl ist nicht Christian Lindner schuld, sondern wir haben ihn gewählt. Wir sind zusammen in die Wahl. Wir haben zusammen eine Klatsche bekommen und wir haben das gefälligst auch wieder gerade zu biegen. Ich arbeite mich definitiv an keiner einzelnen Person ab. Ich war Spitzenkandidatin für Europa. Ich weiß, was das bedeutet. Das ist Hardcore, durch Deutschland zu touren und wirklich für die Partei da zu sein und auch zu werben. Und ich hatte viele Unterstützer, die mich hätten auch nicht fallen lassen. Und deswegen, Christian Lindner hat diese Partei in den Bundestag geführt. Wir haben sie gemeinsam leider wieder rausgeführt. Und deswegen wird hier keinem in die Kehle gebissen, sondern wir werden unserer Aufgabe nachkommen.
Ist klar. Herzlichen Dank. Es ist 13 Uhr. Wir bedanken uns bei Ihnen. Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern, sagt man, glaube ich, hier, und für die Fragen im Chat. Wir haben noch einen Hinweis, wer sich für Außenpolitik interessiert. Anja Wähler-Schöck, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels, Redet am 13.3. Donnerstag um 19.30 Uhr in der Urania mit Joschka Fischer und stellt dort dessen neues Buch vor, Die Kriege der Gegenwart und der Beginn einer neuen Weltordnung. Es gibt noch Tickets, wer da mitmachen möchte. Ansonsten bedanke ich mich bei allen, die heute dabei waren, der Technik, bei Ihnen, Frau Strack-Zimmermann, bei unseren
Lesern. Sehr gerne,
Lesern.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Vielen Dank, guten Flug.
Bis nächste Mal, vielen Dank.
Tschüss. Ciao. Tschüss.